Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Ja, wir sind letzte Woche eine neue Predigtreihe gestartet, die Apostelgeschichte. Und Christian hat uns mit reingenommen ins erste Kapitel. Da ging es um die Himmelfahrt von Jesus und dass er den Jüngern den Heiligen Geist verspricht. Der kommt, wenn Jesus weg ist, und darauf warten die Jünger jetzt. Beziehungsweise, Spoiler, in unserem Text heute kommt er und wie. Der Heilige Geist, das ist ja immer so eine Sache. Als Teil der Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist hat der Heilige Geist es meistens ein bisschen schwerer. Entweder er wird so gar nicht wirklich beachtet, man lebt eher so die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Schrift, oder er wird komplett überbetont und missbraucht. Ich selbst bin in einer Gemeinde groß geworden, wo man gar nicht wirklich über den Heiligen Geist geredet hat. Das ist uns alles irgendwie nicht so ganz geheuer. Aber ich habe schon als Teenie gemerkt, da fehlt irgendwie was. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe so ein Leben Hand in Hand mit dem Heiligen Geist lieben gelernt. Denn die Bibel beschreibt uns, dass er ein Tröster und Ermutiger ist. Er leitet mich, offenbart mir den Willen Gottes, er deckt meine blinden Flecken auf und erwirkt Heilung. Er beschenkt mich und fordert mich heraus. Er gibt mir eine Kraft, die ich nicht aus mir selbst erwirken kann. Er ist der Atem Gottes in mir. Wir haben es gerade gelesen. Und das ist das, was das ursprüngliche Wort, also im Hebräischen und im Griechischen Pneuma oder Ruach, heißt Atem, Hauch, Wind Gottes. Und er kann ganz schön coole Sachen in meinem Leben verbringen. Wenn wir nicht lernen, mit dem Heiligen Geist Hand in Hand durchs Leben zu gehen, dann fehlt uns was Entscheidendes. Denn da ist so viel mehr. Wir geben uns ziemlich schnell zufrieden mit dem, was wir haben und in unserem Leben so erleben und haben auch Angst oft, die Kontrolle zu verlieren. Aber da ist mehr. Wenn du magst, dann schließ mal kurz deine Augen und stell dir vor, du bist in einem richtig stickigen Raum. Meine Klimaanlage im Auto, die gibt gerade den Geist auf, da kann ich mir das so richtig gut vorstellen. So ein richtig stickiger Raum, das ist ganz schön unangenehm. Und jetzt stell dir vor, du gehst aus diesem stickigen Raum und bist plötzlich in den Bergen und atmest die frischeste Luft überhaupt ein. Das tut richtig gut. So ist es, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und der uns und immer mehr Raum in unserem Leben geben. Wenn der Atem Gottes unser Innerstes erfüllt. Ihr könnt die Augen gerne wieder aufmachen. Und da ist mehr. Und ich möchte dich heute Morgen einladen und herausfordern, dich nochmal ganz neu oder überhaupt neu auf den Heiligen Geist einzulassen. Ihn vielleicht neu kennenzulernen, dich neu von ihm berühren zu lassen, neu zu entdecken, was für ein unfassbares Geschenk da ist, was wir viel zu wenig aufmachen und gebrauchen. Unser Bibeltext heute steht in Apostelgeschichte 2 und ich lade dich ein, dir deine Bibel vielleicht am Smartphone zu schnappen und deine Bibel-App zu öffnen. Nicht erschrecken, es ist heute ein langer Text, aber ich habe so ein bisschen Auszüge genommen und wir kriegen das zusammen hin. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten, die haben zu viel süßen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Menge. Zusammen mit den anderen 11 Aposteln, mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute, ihr Leute von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die 3. Stunde des Tages, also so ungefähr 10. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure Alten von Gott gesandte Träume haben. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen und sie werden als Propheten reden. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr Leute von Israel, hört diese Worte. Es geht um Jesus, den Nazaräer. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Es war Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert war. Ihr habt ihn von den Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten. Er ist emporgehoben worden, sodass er an der rechten Seite Gottes sitzt. Er hat vom Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Den hat er über uns ausgegossen und genau das ist, was hier steht, was ihr seht und hört. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete, ändert euer Leben, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Was ein Ereignis! Das ist mal mehr. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, bekommt den Heiligen Geist. Zwei Dinge passieren hier an Pfingsten. Und wenn der Heilige Geist übernimmt, die wir uns heute Morgen anschauen. Erstens, der Heilige Geist ist gekommen, um Altes wiederherzustellen. Und zweitens, der Heilige Geist ist gekommen, um Neues zu aktivieren. Das Erste, gekommen, um Altes wiederherzustellen. Die Bibel erzählt uns von ganz am Anfang der Welt, dass Gottes Wunsch seit Anbeginn seiner Schöpfung war, in ihr zu wohnen. Wie in so einem Tempel. Eden wird übertragen als Tempel beschrieben, wo Gott mit den Menschen wohnte. Und dann kommt es zum Bruch. Das Vertrauensverhältnis geht kaputt, weil die Menschen lieber selbst die Kontrolle haben wollen, selbst Gott sein wollen und nicht mehr vertrauen, dass Gott es gut mit ihnen meint. Aber Gott sucht sich wieder einen Weg und zieht in die Stiftshütte und später den Tempel ein. Er will den Menschen begegnen, mit ihnen Beziehung haben. Aber er will nicht nur in einem Haus wohnen, sondern in seiner ganzen Schöpfung. Das ist sein Wunsch von Beginn der Zeit an. Und Lukas, der Autor von diesem Text, gibt uns hier einen zeitlichen Rahmen. Es ist ein jüdisches Erntefest. Die ganze Stadt ist voll mit Menschen. Nach der Himmelfahrt Jesu hatten sich ungefähr so 120 Menschen, also Jünger und Jüngerinnen Jesu, in Jerusalem versammelt. Und hier warteten sie jetzt drauf, dass Jesus sein Versprechen erfüllt. Denn Jesus hatte versprochen, wir haben es gehört, ich werde meinen Geist zu euch senden. Und Jesus hält sein Versprechen. Der Geist kommt herab und wie? Wir lesen von Brausen und Feuerzungen Und es kommt nicht von ungefähr, sie nehmen Bilder aus dem Alten Testament auf. Wir erinnern uns an das Brausen und Beben, wovon wir in 2. Mose lesen, als Gott vom Berg runterkommt am Sinai. Der Unterschied ist, dort haben alle Angst, keiner will reden, sie sind zu nah, haben Angst, zu nah am Berg zu sein. Und hier ist pure Freude, Anbetung, als Gottes Geist runterkommt. Und noch deutlicher lesen wir in Hesekiel 43, Vers 2. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her, und ihr Rauschen war wie ein Rauschen großer Wasser, und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Lukas macht deutlich, Gott ist herabgekommen, um in seinen Tempel einzuziehen. Und die einzige Reaktion ist Anbetung. Und das Verrückte ist, dieser Tempel bist du. Die Apostelgeschichte ist deshalb so spannend, weil Gott herabkommt und er erfüllt ein ganz normales Haus. Nicht irgendein Tempel, nicht irgendeine Synagoge, irgendein tolles Haus. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er erfüllt Menschen. Und damit hebt er diese Trennung, die einst in Eden passierte, auf. Gott nimmt Wohnung in Menschen und fängt an, das, was zerbrochen ist, wieder herzustellen. Und diese Beziehung, die hier besteht, ist von so einer Intensität und Nähe geprägt, die es zuvor niemals gegeben hat, nicht mal in Eden. Und oft sehen wir uns vielleicht so danach, Abraham, Mose, David, Salomo zu begegnen und so zu fragen, hey, erzähl doch mal, wie das damals war. Wie war das bei der Mehrteilung? Wie war das ganz am Anfang, als die Welt erschaffen wurde, die Sterne mit zu sehen? Wie war das da, König zu sein? Und was ist, wenn wir mal die Perspektive ändern und die alle eigentlich im Himmel warten, dass du ihnen erzählst, wie war es, täglich in der Gegenwart Gottes zu leben? Täglich mit dem Heiligen Geist gefüllt zu sein, mit Gottes Geist, täglich die Herrlichkeit Gottes sehen zu können. Denn damals konnten sie das nicht. Es gab nur so Momente und einzelne Menschen, die Gott begegnen konnten. Aber wir, du und ich, sind durch das Opfer von Jesus jeden Tag dazu berufen, diese Gegenwart zu erleben. Wir sind der Tempel Gottes, der Ort der Begegnung, Ort der Wiederherstellung. Wir müssen nicht mehr an einen bestimmten Ort gehen, bestimmte Opfer bringen und so weiter, damit wir Beziehungen mit Gott haben dürfen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann wohnt Gottes Geist in uns. Und wir sagen diese Floskel so schnell, Gott wohnt in uns. Aber es ist einfach unfassbar, dass dieser heilige Gott, bei dem die Cherubim, die Engel, ihre Augen verdecken, weil sie sonst nicht sehen können, sagt, ich will in dir wohnen. Dass der Gott, in dessen Gegenwart wir eigentlich sterben müssten, weil wir es nicht aushalten würden, sagt, ich komme zu dir und wohne in dir. Wissend darum, dass dein und mein Leben oft nicht makellos ist. Aber er geht nicht weg. Niemals. Nicht, wenn du versagst. Er ist dir näher als deine eigene Haut. In dem Moment, wo du das, was in dir ist, das Chaos in deinem Herzen nicht zum Ausdruck bringen kannst, er ist in dir. Bevor du deine Gedanken, deine Sorgen, Ängste überhaupt formulieren kannst, weiß er schon, wie es dir geht. Er hat angefangen, seine Schöpfung wiederherzustellen. Und das sehen wir auch im weiteren Verlauf des Textes. Und auch Beziehungen zwischen Menschen, die wird wiederhergestellt. Die Jünger fangen an, in anderen Sprachen zu reden, sich zu verstehen. Und Leute fragen sich, warum können die plötzlich meine Sprache sprechen? Auch das passiert nicht einfach so. Am Anfang, auch relativ am Anfang der Bibel, 1. Mose 11, lesen wir vom Turmbau zu Babel. Da kommt ja Gott herunter und lässt die Menschen plötzlich in verschiedensten Sprachen reden, wo sie vorher nur eine Sprache hatten. Und das macht er, damit sie sich nicht mehr verstehen und so nicht mehr zusammen ganz schön viel Blödsinn anstellen können. Jetzt kommt Gott wieder runter und lässt die Jünger in verschiedenen Sprachen reden, damit sie vereint werden und allen Menschen auf der Erde das Evangelium von Jesus Christus verkündet werden kann. Und dann fängt Petrus an zu sprechen. Die Tausenden von Menschen sind ganz schön verwirrt. Sie denken, diese Leute müssen besoffen sein. Aber Petrus sagt, nee, Leute,
Die haben nicht getrunken. Hier wird gerade vor euren Augen Heilsgeschichte geschrieben. Erinnert ihr euch noch an die Prophetie von Joel? Da lesen wir, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure Alten von Gott gesandte Träume haben. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Diese Prophetie, die wurde schon viele, 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 viele Jahre vorher gesagt. Und die Juden kannten sie und wussten, dann ist ein neues Zeitalter angesagt. Und Gott erfüllt diese berühmte Verheißung und macht deutlich, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist. Eine Zeit, die von diesem Tag bis zum Tag des Herrn, also bis zum Ende der Zeiten, reicht. Und es ist deswegen so neu und besonders, weil es bezogen ist auf alle, die an Jesus glauben. Jedes Alter, jedes Geschlecht, alle Nationen, die an Christus Jesus glauben. Und sowas hat es vorher noch nie gegeben. Und es ist so wichtig, dass wir das checken. Wir leben in diesen Tagen, auf die die Menschen des Alten Testaments gewartet haben und gehofft haben, wo Gott seinen Geist in jedem Menschen wohnen lässt, der an Jesus Christus glaubt. Du brauchst keinen Mittler mehr, um vor Gott zu treten, um zu beten. Gott wohnt in dir. Wir schauen oft ja auch irgendwie auf so Pastoren und Leiter hoch, die so mutig und stark für Christus eintreten, Glaubensvorbilder oder Geschwister, die auch in Verfolgung an Jesus festhalten und zweifeln, ob wir das überhaupt können. Ich bin nicht so. Hier ist die gute Nachricht von Pfingsten. Der Geist, der in jedem Gläubigen wohnt, wohnt auch in dir. Er wohnt auch in dir. Und es ist erstaunlich, wie mutig Petrus hier auftritt. Petrus haut in seiner Rede ganz schön einen raus. Dieser kleine, ängstliche Petrus, der noch ein paar Wochen zuvor Jesus verraten hat, weil er doch nicht den Mut hatte, für ihn einzustehen, wie er doch so großspurig verkündet hatte. Und wisst ihr noch, was Petrus von Beruf war? Nicht Pastor oder Theologe, Gelehrter, was auch immer, sondern Fischer. Petrus war ein einfacher Fischer, ohne hohen Schulabschluss, einer der einfachsten Leute, ein Handwerker. Aber er haut hier vor Tausenden von Menschen, wo er nicht weiß, wie die reagieren werden, die erste christliche Predigt aller Zeiten raus. Und auch nicht nur ein bisschen, hey Leute, Jesus hat euch lieb, sondern er knallt den Juden gleich zweimal vor den Latz, ihr habt Christus ans Kreuz geschlagen. Woher nimmt er diesen Mut? Die Antwort ist klar, es ist Gottes Geist, der ihn befähigt. Wenn der Heilige Geist übernimmt, dann kann aus einem ängstlichen Petrus ein mutiger Verkündiger für Christus werden. Wenn du ihm Raum gibst, in deinem Leben, in deinem Herzen, dann will er dich mutig machen für Christus. Glaub niemals, dass Gott dich nicht gebrauchen kann. Der Heilige Geist kommt, um Altes wiederherzustellen. Und zweitens, er kommt, um Neues zu aktivieren. Wie bei Petrus, aber auch an den Zuhörenden sehen wir das. Wir lesen, mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Und die Frage deutet auf eine Veränderung hin. Menschen, die verstanden haben, dass sie Jesus brauchen. Und Petrus antwortet in Vers 38, ändert euer Leben, kehrt um und lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Und an diesem Tag kommen auf einen Schlag 3000 Menschen dazu, also von 120 auf 3120, wenn ich richtig rechne. Wenn der Heilige Geist übernimmt, dann können ganz schön heftige Dinge passieren. Er will Neues aktivieren. Wir lesen hier von Menschen, die plötzlich in Sprachen reden können, die sie nie gelernt haben. An anderer Stelle im Neuen Testament lesen wir noch mehr über diese Gaben, die Gott schenkt. Und was genau das der Heilige Geist Neues aktivieren möchte. In Römer 12 und 1. Korinther 12 zum Beispiel, und ich habe euch mal eine Übersicht mitgebracht, also es ist vielleicht ein bisschen klein, aber ihr könnt euch ein Foto machen und es auch nochmal mitnehmen. Das sind Gaben, die der Heilige Geist uns schenken möchte. Die Bibel sagt, Gott hat jedem, der an Christus glaubt, mindestens eine zugewiesen. Und wir dürfen das entdecken. In unserer Pfingstgeschichte sind durch die Gaben der Rede in fremden Sprachen Tausende zum Glauben gekommen. Und auch alle diese anderen Gaben sind nicht, damit wir irgendwie coole Dinge erleben, damit wir uns darauf was einbilden können, sondern sie sind immer, um Reich Gottes zu bauen. Die Gaben Gottes helfen uns dabei, dass dieser Tempel Gottes sich immer weiter auf der Welt ausbreitet und dass immer mehr Menschen Jesus Christus als ihren Herrn anerkennen und Jesu Gemeinde wächst. Und erst recht daher sollten wir nach diesen Gaben in unserem Leben streben. In 1. Korinther 14, Vers 12 lesen wir, strebt nach den Gaben des Heiligen Geistes, die Gemeinde aufbauen. Davon könnt ihr nicht genug haben. Und an dieser Stelle vielleicht ganz kurz, vielleicht kommst du aus dem Hintergrund, wo es ähnliche Dinge gibt wie prophetische Träume, Visionen, Heilung, Wunder. Aber das passiert nicht auf den Namen Jesu, den Heiligen Geist, aus dem Heiligen Geist heraus. Es gibt sowas und es wirkt erstmal auch genauso heilend. Aber die Bibel beschreibt uns, dass es Mächte in dieser Welt gibt, die gerade Gottes Gaben auch nachahmen, um zu verwirren und Menschen auf den falschen Weg nicht hin zu Jesus zu führen. Wir sind alle auf der Suche nach mehr, aber ich bin davon überzeugt, nur Gott hat wirkliche Fülle, die nicht nur für den Moment, sondern nachträglich trägt. Und was nicht nur zu meinem eigenen Vorteil ist, sondern was Reich Gottes baut und die Botschaft von Jesus Christus zu den Menschen trägt. Und ich lade dich ein, nimm dir doch heute Nachmittag nochmal Zeit und lies diese Bibelstellen zu den Gaben nochmal durch und hör dir die Predigt in der kommenden Woche nochmal auf Spotify an und geh mit Gott ins Gespräch und frag ihn ganz konkret, welche Gabe des Geistes möchtest du mir schenken und wie darf ich sie für dich einsetzen? Die 3000 Menschen wurden in ihrem Herz berührt. Und da ist was geschehen, was sie hat fragen lassen, was sollen wir tun? Wie können wir umkehren und Teil davon werden? Und damit schauen wir uns ein zweites an, was der Heilige Geist Neues aktiviert. Die Bibel nennt es Früchte des Heiligen Geistes. Wir lesen in Galater 5, kannst du mal mitklicken. Lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Es ist ja offensichtlich, was eure menschliche Natur hervorbringt. Unzucht, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Wer sich so verhält, wird keinen Anteil im Reich Gottes erben. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Aber wie werden wir verändert? Wir merken ja, dass wir das nicht alles immer so gut hinbekommen. Aus eigener Kraft. Ich bin zum Beispiel schon ziemlich schnell auch ungeduldig oder so Selbstbeherrschung ist auch nicht immer ganz so mein Ding. Von der Liebe und Freundlichkeit ganz zu schweigen. Und stattdessen ist die Eifersucht manchmal stark oder die Wut. Und vielleicht kennst du das auch. Wie werden wir also zu Menschen, die verändert werden, deren Leben nicht Früchte wie Wut, Egoismus, Streit oder sowas hervorbringt, sondern Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte und so weiter. Und ich habe euch dafür ein Schaubild mitgebracht. Das hier ist unser Herz. Und ich glaube, dass wir alle mit einem Loch in unserem Herzen geboren sind. wo wir versuchen, durch Verschiedenes das zu füllen. Vielleicht durch Freunde, durch Anerkennung, durch Sport, gute Leistung, durch Musik, durch eine gute Karriere und Erfolg. Aber das füllt alles irgendwie nicht so richtig unser Herz. Und das wird auch besetzt, unser Herz wird besetzt mit vielleicht auch mit Wut, vielleicht mit Unzucht, mit Pornografie, Dingen, die uns nicht gut tun, vielleicht mit Egoismus. Und lauter Orte in unserem Herz werden immer mehr besetzt. Und jetzt lesen wir in der Bibel in Sprüche 4, mehr als alles, behüte dein Herz, denn von ihm geht Leben aus. Wir alle haben irgendeine Frucht unseres Lebens. Und die kann unterschiedlich aussehen, je nachdem, was in unserem Herzen passiert. Und jetzt, wenn du an Jesus glaubst und mit Jesus unterwegs bist, dann nimmt in deinem Herzen der Heilige Geist Raum. Er wohnt in deinem Herzen. Und wir lesen in Römer 8, dass der Heilige Geist für uns betet. Er betet für diese ganzen Bereiche in unserem Leben. Da, wo wir Chaos in unserem Leben haben, wo wir Dinge haben, die irgendwie eigentlich uns auch nicht gut tun, die mit anderem gefüllt sind, wo wir selbst manchmal gar nicht Worte für finden. Er betet dafür. Und dadurch bringt unser Herz neue Frucht hervor. Früchte des Geistes, dem der Heilige Geist für uns betet. Also, wie verändern wir uns? Indem wir dem Heiligen Geist immer mehr Raum geben. Und er für uns betet und wir in einem betenden Leben, betend leben, indem wir in diese ganzen Bereiche den Heiligen Geist mit reinnehmen, in unsere Freundschaften, in Sport, in unseren Job, was auch immer, und ihm immer mehr dort Raum geben. Und das kann einfach nur ein Gebet sein: Herr, Heiliger Geist, übernimm du in diesem Bereich. Denn da ist mehr, das lohnt sich so, weil diese Frucht ausstrahlt in die Welt. Und wenn wir ehrlich sind, auch uns macht das ein bisschen mehr Spaß, wenn die Frucht eine coole Frucht ist. Da ist mehr. Wo stehst du mit dem Heiligen Geist? Bist du irgendwie skeptisch, was das angeht? Hast du vielleicht ein bisschen vergessen, welche Kraft da ist, die du ungenutzt lässt? Oder bist du schon längst Hand in Hand mit dem Heiligen Geist in deinem Alltag unterwegs? Lasst uns ein paar Momente der Stille nehmen, um darüber kurz nachzudenken und nachzuspüren. Weißt du, wer der erste Mensch nach Eden in der Bibel war, der mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde? Tipp, Jesus war es nicht. Es war Bezaliel. Sagt euch das was? Ja. Bezaliel, davon lesen wir in 2. Mose 31, das war ein Handwerker, der die Stiftshütte, das erste Haus Gottes nach Eden gebaut hat. Das erste Haus, wo Gott eingezogen ist und Wohnung genommen hat. Wir lesen, dass er erfüllt vom Heiligen Geist wurde und dieses Haus baute. Und seit Pfingsten brauchen wir diese Stiftshütte und den Tempel nicht mehr. Wir sind der Tempel Gottes. Und das ist, was der Heilige Geist mit dir und mir machen will. Die Stiftshütte ist nichts anderes als die Vorstufe des Tempels und der Tempel ein Bild, was aus dir und mir wird, wenn wir mit Jesus leben. Wir sollen ein Ort sein, wo Gott Menschen begegnen. Das Zelt, das war wunderschön, die Stiftshütte. Und auch der Tempel und die Menschen, die liebten es, da zu sein, die sind hingepilgert von weit, weit weg. Und wenn Gottes Geist dich erfüllt, dann ist es nicht nur so ein du gibst und gibst und gibst, sondern Gott schenkt dir so viel, dass du überfließt. Es geht nicht mehr darum, dass du einen Vorteil hast, sondern dass Gottes Gegenwart so viel größer ist, als alles, was wir uns vorstellen können. Und wir dem nachjagen, dass diese Gegenwart immer mehr Raum bekommt und dass Menschen ihm begegnen können. Es gibt im Tempel und auch in der Stiftshütte gibt es so verschiedene Dinge, die da so rumliegen. Und die haben verschiedene Symboliken. Unter anderem steht da so ein Leuchter in der Stiftshütte. Und der wurde damals jeden Tag von den Priestern mit Öl gefüllt, damit er nicht aufhörte zu brennen. Und dieser Leuchter und dieses Füllen, das steht für den Heiligen Geist. Lass uns jeden Tag neu gefüllt werden vom Heiligen Geist. Es reicht ein Gebet, das innere Rufen deines Herzens zu Gott: Gott, füll mich mit deinem Geist. Gott, wenn da mehr ist, dann gib mir alles, was du für mich hast. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann stellt er Altes wieder her und möchte Neues aktivieren, damit sich Gottes Wohnung immer weiter und immer mehr auf immer mehr Menschen ausbreitet. Lass uns beten. Dreieiner Gott, danke für diesen Text und danke für Pfingsten. Herr, danke für den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und oft ist es so eine Floskel, du wohnst in uns. Und ich möchte dich so bitten, dass wir neu begreifen, was das bedeutet und dass wir neu aus dieser Kraftquelle, die so oft ungenutzt bleibt, dass wir daraus schöpfen und dass wir lernen, mit dir Hand in Hand zu gehen durch unseren Alltag. Herr, veränder du uns immer mehr. Du willst Heilung schenken und eine innerliche Veränderung, die nach außen wirkt und die zum Zeugnis wird für andere und für deine Herrlichkeit, Herr. Und sprich du zu jedem Einzelnen hier, dass wir wirklich neu unsere Hände öffnen, unsere Herzen öffnen und sagen: Heiliger Geist, erfüll mich neu. Komm du in jeden Bereich meines Lebens. Da ist so viel mehr und ich danke dir so dafür, Herr. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-rimsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigt-Podcast.